Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Gebeten worden, über dieses neue Projekt WT Impact zu berichten. Das werde ich auch tun. Allerdings ist das Projekt noch ganz frisch. Da sind wir erst so ein halbes Jahr dabei. Insofern kann ich da leider noch keine Ergebnisse berichten. Und insofern habe ich jetzt gedacht, ich gebe noch einen etwas breiteren Hintergrund in die Citizen Science Projekte des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung oder IZW. Und erkläre auch so ein bisschen unsere Motivation, also warum machen wir Citizen Science und was sind die Fragen, die uns dabei bewegen. Um Ihnen das erklären zu können, müssen Sie natürlich erstmal ein bisschen wissen, was das IZW überhaupt macht. Wir erforschen Wildtiere, wie der Name schon sagt. Wir tun das im Feld. Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind auf fast allen Kontinenten unterwegs. In der Antarktis waren wir, glaube ich, noch nicht, aber ansonsten kann man überall IZWler treffen. Und wir haben natürlich auch verschiedene Labormethoden. Wir haben unter anderem auch den modernsten Computertomographen in der Veterinärmedizin. Der wohl bekannteste Patient, den wir da bisher hatten, ich weiß nicht, ob ihn jemand erkannt hat, das ist Eisbär Knut, der ja vor ein paar Jahren im Berliner Zoo gestorben ist und der bei uns obduziert wurde. Genau, wir erforschen also Wildtiere sowohl im Feld als auch im Labor, Wildtiere im Freiland, in natürlichen Lebensräumen als auch in menschlicher Obhut. Und unsere Vision ist die Anpassungsfähigkeit von Wildtieren im globalen Wandel verstehen und verbessern. Was heißt das jetzt? Erster Teil, Anpassungsfähigkeit verstehen. Wir haben ja schon einiges über den globalen Wandel gehört. Klimawandel, Biodiversitätsrückgang. Es gibt einfach keine Lebensräume mehr auf diesem Planeten, die der Mensch nicht in irgendeiner Weise beeinflusst. War jetzt neulich in den Medien, Mikroplastik haben sie jetzt auch in der Antarktis gefunden. Klimawandel ist sowieso überall. Also es gibt keine unberührten Lebensräume mehr. Und bei den Wildtieren ist es natürlich so, dass viele Arten mit diesen veränderten Umweltbedingungen auch nicht zurechtkommen. Der Spiegel hat die Frage gestellt, nördliches Breitmaul-Nashorn, ist diese Art noch zu retten? Meine persönliche Meinung ist nein. Es gibt aber auch durchaus Gewinner dieses globalen Wandels. Füchse zum Beispiel fühlen sich in Städten offensichtlich pudelwohl. Florieren da, haben viel höhere Populationsdichten, als sie es auf dem Land jemals erreichen. Die kommen also sehr gut zurecht mit diesen veränderten Umweltbedingungen. Das Problem ist, dass niemand vorhersagen kann, wie denn bestimmte Arten reagieren werden. Und das ist natürlich ein riesiges Problem für den Naturschutz, denn da sind die Ressourcen natürlich begrenzt. Und wenn ich keine Möglichkeit habe, abzuschätzen, wie bestimmte Arten auf einen bestimmten Umwelteinfluss reagieren werden, dann kann es gut sein, dass ich meine begrenzten Ressourcen in was hineinstecke, was eigentlich gar nicht viel bringt und was vielleicht an der ganz falschen Stelle investiert ist. Das heißt, für den Naturschutz wäre es sehr wichtig, solche Vorhersagen machen zu können. Und das haben wir uns eben zur Aufgabe gestellt. Wir wollen dazu einen Beitrag leisten. Wir wollen verstehen, wovon die Anpassungsfähigkeit von Wildtieren abhängt. Und wenn man die allgemeinen Mechanismen dahinter versteht, dann kann man eben vielleicht auch Vorhersagen machen. Und der zweite Teil unserer Vision, Anpassungsfähigkeit verbessern. Wir wollen natürlich nicht nur vor uns hin forschen im Elfenbeinturm. Wir nutzen unsere Forschungsergebnisse auch, um neue Konzepte und Methoden für den Artenschutz zu entwickeln, damit wir auch was erreichen mit diesen Forschungsergebnissen. Das passiert auf drei Ebenen. Zum einen direkt am Tier. Hier sehen Sie unsere Veterinärmediziner an einem Sumatra-Nashorn, für die gibt es ein Zuchtprogramm auf Borneo, wo es leider mit der natürlichen Fortpflanzung nicht so gut funktioniert und wo unsere Wissenschaftler dann versuchen, mit assistierter Reproduktion ein bisschen nachzuhelfen. Wir tun das auch auf Landschaftsebene. Das ist so ein Zipfel von Borneo, den Sie hier sehen, und das ist das Ergebnis einer Simulation, wo verschiedene Klimaszenarien einbezogen wurden, und es ging darum, für die Politik Empfehlungen abzugeben, wo man jetzt am besten Naturschutzgebiete einrichten sollte, damit in 50 Jahren, wenn der Klimawandel auch die Landschaften verändert hat, dort noch möglichst viele Arten geschützt sind. Und wir arbeiten auch, das denkt man nicht, für ein Wildtierforschungsinstitut, wir arbeiten auch mit Menschen. Denn Naturschutz oder Konflikte, Bedrohung von Arten sind eher immer auch Interessenskonflikte mit Menschen in irgendeiner Form. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man die betroffenen Interessensgruppen mit einbezieht und versucht, gemeinsam mit denen Lösungen zu entwickeln. Da in diese letzte Kategorie fallen natürlich auch unsere Citizen Science Aktivitäten. Dieses Bild hier ist aus Namibia, das ist einer unserer Wissenschaftler, der in unserem Gepardenprojekt dort arbeitet, das sich eben mit dem Pharma-Geparden-Konflikt beschäftigt. In Namibia leben die meisten Geparden auf privatem Farmland. Und da gibt es den sehr konkreten Konflikt, dass die Farmer eben die Geparde schießen, weil sie befürchten, dass die Geparde ihre Kälber fressen, und was natürlich erhebliche wirtschaftliche Verluste bedeutet. Wir haben dort also ein Langzeitforschungsprojekt aufgebaut, das gemeinsam mit den Farmern von Anfang an entwickelt wurde. Das heißt, unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind zu den Farmern gegangen, haben mit denen diskutiert, haben versucht, sie natürlich erstmal zu überreden, mit uns zusammenzuarbeiten, haben sie auch gefragt, was sind denn Fragen, die ihr habt, was müsstet ihr denn wissen über diesen Konflikt. Dann wurde eben in Zusammenarbeit dieses Projekt aufgebaut, wo Geparde gefangen werden auf verschiedenen Farmen. Die werden dann mit GPS-Halsbändern ausgestattet, sodass man dann die Bewegungsmuster der Tiere nachvollziehen kann. Und was dabei rauskommt, ist, dass es, das ist hier in Rot dargestellt, dass es solche Zentren der Gepardenaktivität gibt. Da sind immer viele Geparde, das sind irgendwelche Steine oder Bäume, wo die Geparde markieren. Und das ist so eine Art schwarzes Brett für die offensichtlich. Jeder, der in der Gegend ist, kommt da mal vorbei, um zu checken, wer sonst so da unterwegs ist. Das heißt, wenn ich da einen Geparden schieße, bringt das überhaupt nichts, weil am nächsten Tag sind wieder drei neue da. An diesen Stellen sind immer viele Geparde, egal was der Farmer macht. Das heißt, wenn der Farmer seine Rinderherden, wenn die Kälber gerade da sind, genau an so einem Hotspot hat, dann wird er wahrscheinlich relativ viele Kälber verlieren. Aber es gibt eine sehr einfache Lösung. Er muss seine Rinder, wenn die Kälber da sind, einfach ein Stückchen weiter weg hinstellen. Und dann stellt sich raus, die Geparde gehen nicht hinterher. Die bleiben bei ihren Aktivitätszentren und dann fressen sie eben die Antilopen und was da eben so natürlicherweise vorkommt. Und so konnten wir gemeinsam mit den Farmern, zum Teil bei Farmen, die hatten Verluste von 20.000 Euro pro Jahr, das wurde auf null reduziert. Was jetzt dazu geführt hat, dass mittlerweile die Farmer unseren Leuten die Bude einrennen und sagen, kommt doch bitte auf meine Farm auch, ich möchte auch mit euch zusammenarbeiten, was uns natürlich sehr freut und was ja zeigt, dass das Projekt auch sehr lebendig ist. Genau, also die Ergebnisse werden dann gemeinsam mit den Farmern ausgewertet. Da gibt es noch alles Mögliche drumherum, Wildzählungen und so weiter, wo die Farmer auch beteiligt sind. Genau, wir sind natürlich aber auch nicht nur im fernen Afrika unterwegs, sondern forschen auch direkt vor unserer Haustür in Berlin. Und dort haben wir auch Citizen Science Projekte. Wir haben seit letztem Jahr die Seite berlin-stadtwildtiere.de. Das ist eine Kooperation mit dem Verein Stadtnatur in Zürich. Und für die Schweiz und für Österreich gibt es diese Seite auch schon länger. Und die hatten das von Anfang an so gedacht, dass es für den deutschsprachigen Raum ein einheitliches Konzept geben sollte. Und Berlin ist jetzt die erste Stadt, die dabei ist. Aber vielleicht wird es hoffentlich auch in Bälde mal hamburg-stadtwildtiere.de geben. Wenn man auf die Seite geht, dann findet man da vor allen Dingen vier Hauptbereiche. Man kann sich da auch informieren über alle Wildtierarten, die in Berlin vorkommen. Es gibt auch Informationen über Forschung in Berlin, nicht nur am IZW, sondern auch natürlich von Unis und anderen Instituten. Und es gibt zwei Bereiche, wo sich Citizen Science Projekte hinter verbergen, die jeweils unterschiedliche Level von Beteiligung haben. Das Einsteiger-Level sozusagen ist Beobachtung melden. Hier kann man einfach, wenn man zufällig irgendein Tier gesehen hat, Tiere und Tierspuren melden. Es gibt dann hier so eine Eingabemaske dafür. Man kann sich dann auch, die Tiere werden dann so mit Icons angezeigt auf der Karte, das kann man sich dann anschauen. Wir sehen hier den Ausschnitt, hier ist unser Institut und offensichtlich sind wir von Eichhörnchen umkreist. Auch da kommen dann hoffentlich noch mehr Meldungen dazu. Man kann auch Tierfotos hochladen und die dann eben anschauen. Hier, das ist ein Foto, was letzte Woche aufgenommen wurde, was uns sehr gefreut hat, weil das ein Tier ist, was eines unserer Senderhalsbänder trägt. Und wir konnten dem Melder also zurückmelden, das ist Gerlinde. Und man sieht dann also hier so eine Galerie. Es sind also nicht nur Füchse, die man da melden kann, sondern es geht von der Knoblauchkröte bis zum Habicht. Alles, was so kreucht und fleucht. Insekten sind nicht abgedeckt, aber die Wirbeltiere kann man da melden. Genau, das ist also für Leute, die jetzt zufällig mal was gesehen haben und das melden. Das ist jetzt nicht so ein langfristiger Aufwand sozusagen. Und es gibt dann noch diesen Bereich Mitmachen, wo wir die Möglichkeit geben, aktive Aufgaben in Forschungsprojekten zu übernehmen, wo man also ein bisschen mehr sozusagen für tun muss. Da gibt es dann eine Liste von Projekten, wo man mitmachen kann. Das variiert ein bisschen, auch immer so saisonal. Man kann zum Beispiel Igel kartieren in Parks. Man kann Fuchsbaue suchen, menschliche Aktivität erfassen. Das ist ja für Wildtiere zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor. Die haben sich an Straßenverkehr oft gewöhnt, aber Menschen mit Hund ist dann doch eine viel größere Störung für die. Deshalb wäre es für uns sehr interessant zu wissen, an welchen Straßen wie viel menschliche Aktivität ist. Man kann auch Hunde zählen. Das ist ein Projekt von der Freien Universität Berlin, wo es darum geht, ob Zauneidechsen durch Hunde gefährdet sind und wo es dann darum ging, auch das Verhalten von Hunden in Parks zu erfassen und so weiter. Genau, hier gibt es also diese verschiedenen Level der Beteiligung. Und mit dem neuen Projekt WT Impact, was jetzt gerade gestartet ist, da haben wir das Ganze dann nochmal gesteigert. Und wir hoffen, dass wir also da viele Leute finden, die sich wirklich die Lust haben, sich da sehr intensiv einzuarbeiten und sehr intensiv zu beteiligen. Das Projekt möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Und bevor ich das tue, vielleicht noch so ein bisschen zum Hintergrund, wie wir überhaupt dazu kamen, dieses Projekt zu beantragen. Die Frage ist ja, warum Citizen Science aus Sicht eines Forschungsinstitutes? Es gibt ja da viele Beteiligte, wir haben es ja gehört, auch Fachgesellschaften, Verbände, Privatpersonen, die haben natürlich noch andere Gründe oder Motivationen, Citizen Science zu machen. Aus Sicht eines Forschungsinstitutes ist das, was ich jetzt vorstelle. Es gibt natürlich zum einen konkrete sozusagen wissenschaftliche Ziele, das wären die egoistischen Ziele eines Wissenschaftlers, wo man einfach sagt, es gibt Gesellschaftswissen da draußen, was ich alleine gar nicht so erheben kann, was ich aber gerne wissenschaftlich nutzen möchte. Und das hat der Herr Kubiak ja auch sehr schön erklärt, man kann natürlich viel größere Datensätze über Raum und Zeit erheben, als man das alleine mit dem begrenzten Personal, was man hat, leisten könnte. Hier noch ein Beispiel mitgebracht, wo das eben auch so war, dass der Ursprung des Projektes war, dass die Wissenschaftler Unterstützung gesucht haben. Das ist ein relativ bekanntes Citizen Science Projekt Galaxy Zoo. Da standen Astronomen vor der Herausforderung, die hatten so ein Teleskop-Survey gemacht und standen dann da mit 1 Million Bilder von Galaxien. Und wenn man sich dann überlegt, wie soll ich das jetzt eigentlich mit der mir zur Verfügung stehenden Lebenszeit noch auswerten, dann kommt man ziemlich schnell drauf, dass das wahrscheinlich nicht hinhauen wird. Die haben dann die ganzen Bilder ins Internet gestellt, man kann sich da einloggen und diese Galaxien klassifizieren. Und das war enorm erfolgreich, die hatten über 50 Millionen Klassifikationen allein im ersten Jahr. Da sind ganz viele wissenschaftliche Publikationen bei rausgekommen. Es gibt jetzt auch eine ganze Reihe von Folgeprojekten. Und verschiedene Bürgerwissenschaftler haben zum Beispiel auch neue Galaxietypen entdeckt, die Wissenschaft vorher gar nicht so kannte. Genau, das waren also sozusagen die rein wissenschaftlichen Ziele. Es gibt aber ja auch noch, und das klang ja auch schon im Vortrag von Herrn Kubiak an, andere Ziele, die darüber hinausgehen. Das sind Wissenstransferziele. Wir haben ja auch ein Interesse daran, unsere Forschungsthemen in die Gesellschaft zu tragen. Biodiversitätsverlust generell, bei uns sind es eben die Wildtiere, auf die wir aufmerksam machen wollen und wo wir einfach vermitteln wollen. Das ist was wahnsinnig Wertvolles, was uns hier gerade verloren geht und was wahnsinnig Wichtiges. Wir wollen auch die Wertschätzung für die biologische Vielfalt erhöhen. Gerade mit den Projekten in Berlin geht es auch darum, den Leuten zu zeigen, Biodiversität, das ist nichts, was sich jetzt auf irgendwelchen entfernten Regenwäldern auf Borneo abspielt und mich eigentlich gar nicht tangiert, sondern das findet vor meiner Haustür statt. Ja, selbst in Berlin, mitten auf dem Alexanderplatz, laufen Füchse rum. Und wir wollen, dass die Leute mal mit offenen Augen durch ihren Alltag gehen und feststellen, wie viel Natur es tatsächlich mitten in Berlin um sie herum gibt. Und hoffen eben dadurch auch die Wertschätzung zu erhöhen. Und in Zeiten von Trump und Co. ist das natürlich auch sehr wichtig. Wir wollen auch Forschung verständlich und transparenter machen. Wissenschaftsverständnis ist ja in der heutigen Gesellschaft, wo so viel von wissenschaftlichem Fortschritt abhängt, ist ja eigentlich was ganz Grundlegendes. Und es zeigt sich aber immer wieder, dass das ja in vielen Bereichen doch gar nicht vorhanden ist. Und wir wollen ja auch nicht nur senden, 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 sondern Wissenstransfer ist ja hoffentlich dann auch ein Austausch. Wir wollen ja auch Fragestellungen aufnehmen, damit wir nicht an den gesellschaftlichen Bedarfen vorbeiforschen. Wir wollen ja auch wissen, was interessiert denn die Leute? Was ist denn in der Praxis, in der Anwendung wichtig? Was müssten wir denn für Daten liefern, damit da eine Weiterentwicklung erfolgen kann? Das sind jetzt als relativ hehre Ziele. Und es wird ja oft gesagt, naja, Citizen Science ist ein ganz tolles Tool dafür, weil da machen die Leute aktiv mit und dann lernen sie wahnsinnig viel und wenn sie dann aktiv mitgemacht haben, dann verstehen sie auch, wie Wissenschaft funktioniert und dann haben sie auch einen ganz anderen emotionalen Bezug zu diesem Thema. Und die Frage ist jetzt, ist das denn wirklich so? Denn wenn man wirklich mal in die Literatur schaut, dann ist das Feld sehr dünn. Es gibt nur sehr wenige fundierte Studien, die tatsächlich mal systematisch untersucht haben, wie sich Citizen Science eigentlich auf die Teilnehmer auswirkt und ob die tatsächlich so viel mitnehmen. Und in den Studien, die es gibt, da sind die Ergebnisse auch relativ widersprüchlich. Also mal ganz klar sagen, da gibt es noch wahnsinnig viel Forschungsbedarf. Momentan, so wie es ist, beruhen diese Erwartungen, diese hohen Erwartungen, die an Citizen Science gestellt werden, zu großen Teilen auf Annahmen. Das war der Grund für uns, dieses neue Projekt ins Leben zu rufen und einfach mal zu fragen, eignet sich Citizen Science denn wirklich als Instrument für den Wissenstransfer? Das Projekt heißt WT Impact, WT für Wissenstransfer. Das wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Und wir machen das zusammen mit drei weiteren Leibniz-Instituten mit fürchterlich langen Namen. Das ist das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel, das Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen und das TROPOS, das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Wir haben also im Rahmen dieses Projektes drei Citizen Science-Studien, die wir durchführen. Das erste ist in Berlin, was das IZW macht. Da geht es um terrestrische Wildtiere, also alles, was so am Land rumläuft. Und da können sich Leute beteiligen und eine Kamerafalle ausleihen, die sie dann in ihrem Garten oder Kleingarten oder auf jeden Fall auf Privatgelände aufhängen und betreuen. Weiteres Projekt des IZW befasst sich mit Fledermäusen in Berlin. Und da können sich dann Leute einen Bat-Detektor ausleihen. Fledermäuse machen ja Echoortung, die haben diese Ultraschallrufe. Und die normalerweise in der Regel für Menschen nicht hörbar sind, weil sie über unserer Hörschwelle liegen. Und diese Bedlogger oder Beddetektor können diese Rufe zum einen hörbar machen, also die übersetzen die quasi einfach in niedrigere Frequenzen und sie zeichnen diese Rufe dann eben auch auf. Das heißt, mit diesen Beddetektoren kann ich feststellen, was für Fledermäuse gerade über mir unterwegs sind. Und mit denen läuft man dann festgelegte Strecken in regelmäßigen Abständen ab. Und das dritte Projekt findet in Leipzig statt, das macht das TROPOS. Da geht es um Luftqualität, vor allen Dingen solche Dinge wie Feinstaubbelastung, Rußbelastung und dergleichen. Und da kann man sich dann so einen Messrucksack ausleihen. Da ist ein Haufen komplizierte Technik drin und die misst dann alle möglichen Parameter der Luftqualität. Die Leute können sich also auf diese Art und Weise beteiligen. Und es gibt dann eine Internetplattform, wo die Bürgerwissenschaftlerinnen und Bürgerwissenschaftler die Daten hochladen und, ich denke, das ist relativ neu oder ungewöhnlich, eben auch selber komplett auswerten können. Das heißt, in dem ersten Projekt mit den Kamerafallen, da werden dann hoffentlich viele schöne Fotos bei rauskommen, die dann hochgeladen werden auf die Internetplattform. Dann müssen sie natürlich bestimmt werden. Das heißt, derjenige, der das Foto gemacht hat, müsste dann sagen, okay, hier sind Wildschweine drauf. Und dann kann man sowohl seine eigenen Daten auswerten, als auch den gesamten Datensatz. Also die Leute haben Zugriff auf den gesamten Datensatz, der da produziert wird. Da könnte man sich dann solche Dinge angucken, wie tageszeitliche Aktivitätsrhythmen oder man könnte sich verschiedene Umweltparameter anschauen. Hier in dieser Grafik ist es zum Beispiel Distanz zum Wald, wo man dann feststellt, Dachse bewegen sich einfach nicht weit vom Wald weg und der Fuchs ist einfach überall unterwegs, wie gesagt, eben auch mitten auf dem Alexanderplatz. Bei den Fledermäusen hier, das ist so ein aufgezeichneter Ruf, der jetzt hier sichtbar gemacht wurde. Man kann dann aus diesem Rufspektrum die Art bestimmen, weil die sich eben leicht unterscheiden und hat dann eben auch wieder eine Tabelle, wo man weiß, welche Arten wo gefunden wurden. Und da kann man dann auch wieder Korrelationen machen, sich bestimmte Umweltparameter anschauen. Bei den Fledermäusen ist zum Beispiel Lichtverschmutzung sehr wichtig. Manche Arten meiden künstliches Licht und für die ist das dann also eher schlecht. Manche suchen das aber geradezu, weil da eben auch viele Insekten hinkommen und sie dann da eine leckere Mahlzeit finden. Und bei dem dritten Projekt wäre es eben so, man würde eine bestimmte Strecke laufen mit diesem Messrucksack. Das ist jetzt mal hier exemplarisch aufgezeigt, wo man also sieht, hier ist jetzt wenig Feinstaub, hier die roten Bereiche, da wäre jetzt sehr viel. Das sind die individuellen Daten und die werden dann in Beziehung gesetzt zu zum Beispiel Großwetterlagen oder den großen Mustern der Feinstaubbelastung, weil es hier darum geht, zu schauen, wie wirken sich diese größeren Muster kleinräumig aus. Also was wird durch kleinräumige Prozesse, hier war jetzt ein Diesellaster an der Ampel, der dann eine Weile stand, beeinflusst und was wird durch diese eher übergeordneten Muster beeinflusst. Dann gehört zu einem ordentlichen wissenschaftlichen Projekt natürlich auch immer eine Diskussion der Ergebnisse. Das ist jetzt in allen drei Projekten gleich. Das heißt, es wird ein Diskussionsforum geben, wo die Bürgerwissenschaftler untereinander und mit den hauptamtlichen Wissenschaftlern diskutieren können. Und zum Schluss werden wir sie dann auch fragen, was für Forschungsfragen habt ihr denn? Was für Fragen sind euch denn gekommen, die ihr jetzt gerne untersuchen würdet, wenn ihr die Studie nochmal machen würdet? Das heißt also, die Teilnehmenden sind im Grunde genommen in allen Schritten im Forschungsprozess beteiligt. Normalerweise fängt man ja an, man hat eine Frage, man erhebt Daten, man wertet sie aus und diskutiert das dann und daraus ergeben sich wieder neue Forschungsfragen. Bei uns ist es jetzt so, dass die Bürgerwissenschaftler bei der Datenerhebung einsteigen, dann den Prozess durchlaufen und dann die Forschungsfragen sozusagen am Ende abgefragt werden. Das sind also die Dinge, die IZW und Tropos machen. Und dann kommen jetzt noch die Sozialwissenschaftler ins Spiel, nämlich die Bildungsforscher vom IWM und die Kommunikationspsychologen vom IWM. Die führen Befragungen durch vor dem Projekt, im laufenden Projekt und am Ende. Und dadurch, dass das Ganze über eine Internetplattform läuft, können wir die Aktivität der Teilnehmenden erfassen. Das heißt, damit kann man das dann korrelieren und eben sehen, wer was aus diesem Projekt mitgenommen hat. Dabei geht es vor allen Dingen um drei Aspekte. Also generell interessiert uns, was nehmen denn die Teilnehmenden aus diesem Projekt mit? Das hat drei Aspekte. Das eine ist Faktenwissen. Wissen Sie jetzt mehr über Fledermausarten in Berlin und über die Ökologie von Fledermäusen in Berlin? Oder wissen Sie mehr über Partikel in der Luft? Der zweite Punkt ist das Wissenschaftsverständnis. Verstehen Sie jetzt vielleicht besser, wie Wissenschaft funktioniert, wie man wissenschaftlich denkt, wie man an eine wissenschaftliche Fragestellung rangeht, wie man Ergebnisse einzuordnen hat und bewertet, solche Dinge. Und das dritte ist die emotionale Einstellung. Hat sich die in irgendeiner Weise geändert? Finden die Leute jetzt Fledermäuse zum Beispiel toll, die ihnen vorher total egal waren und sagen sie jetzt, ja, ich muss unbedingt ein paar Fledermauskästen bei mir im Haus anbringen, weil ich Fledermäuse jetzt super finde. Also es geht erstmal darum, nehmen die Teilnehmenden überhaupt was mit? Und dann interessiert uns natürlich, ja, also was beeinflusst es denn? Also wovon hängt es ab, ob sie was mitnehmen, beziehungsweise was sie mitnehmen? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es könnte an der Vorbildung liegen. Es könnte sein, nur Leute, die sich sowieso schon für Naturschutz interessieren und für Biodiversität, auch die lernen dann was, weil sie interessiert dran sind, aber alle anderen erreicht man damit nicht. Könnte sein. Es könnte sein, dass dafür gibt es Hinweise aus der Literatur, dass die Interaktion mit den Wissenschaftlern, also der persönliche Kontakt, irgendwie ein sehr wichtiger Faktor ist. Und das ist ja durchaus was, was wir auch manipulieren können, wo wir gucken können, beeinflusst das die Menschen. Die Frage ist Erfolgserlebnisse. Ja, jemand, der eine Kamera hat und jeden Morgen 50 tolle Fotos, nimmt der dann mehr mit aus dem Projekt als jemand, der 2 Wochen Durststrecke hat und nur Fotos von runterfallenden Blättern irgendwie macht. Könnte auch ein Faktor sein. Und auch ganz wichtig, das Rollenverständnis. Man sagt ja immer, naja, dadurch, dass die Leute aktiv was machen, ändert sich ihr Rollenverständnis und sie fühlen sich dann eher als Wissenschaftler, als passiver Konsument. Und deshalb lernen sie dann vielleicht mehr. Was erhoffen wir uns? Vielleicht ein bisschen viel gesagt. Naturwissenschaftlich gesehen hoffen wir natürlich, dass da interessante Daten bei rauskommen über Wildtiere in Berlin beziehungsweise die Luftqualität in Leipzig. Für die Sozialwissenschaftler erhoffen wir uns interessante Erkenntnisse darüber, welche Faktoren das Lernen, das Wissenschaftsverständnis und die emotionale Einstellung beeinflussen. Und, das ist ja die Gesamtfragestellung, wir wollen wissen, ist Citizen Science ein gutes Instrument für den Wissenstransfer? Das heißt, für uns als Forschungseinrichtung ist natürlich Citizen Science auch immer eine Investition. Also ich bekomme zwar Hilfe, aber dafür muss ich auch einiges erstmal an den Aufbau von Infrastruktur stecken. Ich muss Öffentlichkeitsarbeit machen, ich muss Teilnehmer rekrutieren. Das braucht auch Personal und Ressourcen. Da wäre es schon gut zu wissen, für welche Projekte lohnt sich denn das? Welche sollte ich so aufbauen und welche vielleicht nicht? Wir hoffen natürlich, dass wir am Ende ein bisschen mehr darüber wissen, was macht denn ein gutes Citizen Science Projekt aus? Gut in dem Sinne, dass wir sagen können, die Teilnehmer haben sehr viel mitgenommen daraus. Auf was für Faktoren muss man achten? Und wir hoffen, dass wir dann eben Empfehlungen geben können, dass man sagt, wenn ihr wollt, dass die Leute viel lernen, dann müsstet ihr das so und so machen oder dann solltet ihr dies tun und das lassen. Genau. Vielen Dank.